Poetische Versuche, Teil 3. Ein sich immer wieder beweisen. Dort sitzen sie in dunklen Räumen mit dumpfer Musik ausgehangen. Scharfe Rhythmen der Gleichgültigkeit entstehen zwischen ihnen, wie zwischen Mann und Frau die Sehnsucht, erkannt zu werden. Zuerst sind sie nur Stoff, ach, wenn es nur einfacher zu erklären wäre. Aber jeder hat doch einen Gedanken dazu, also Stoff, der sich weich anfühlt, reißfest ist und voller unerklärlicher Farben. Darin tanken sie Rätselhaftigkeit, die allmählich in der Vergewisserung verbrennt. Was übrig bleibt, ist Zukunft, dort eine Fläche, hier ein wucherndes Feld, andernorts vielerlei Gespräche, die einmal Sand und einmal Fülle sind. Gemeinsam ist allen der leichte Gedanke, einem Fest beizuwohnen. Vielleicht war es auch die Vorfreude auf einen schönen Urlaub, die sie so verstimmt werden ließ. Alles war auf einmal tragisch. Er, die Kinder und sogar ihre Mutter, die wie schon lange nicht mehr gewaschene Gardinen vor ihrem geistigen Auge Herrschaft ausübte. Tief grub sie sich in sich hinein, riss Gräben auf, sprang hinein und schüttete sich mit Selbstvorwürfen zu. All diese Landschaften, dachte sie voller Kummer, all die gegrabenen Löcher, die wie Bombentrichter in einem immerwährenden Krieg aussahen, die Rauchschwaden ihrer Vorstellungen, die aufflammenden Feuer einer Wut, die nur die anderen beschuldigte, und das Trommelfeuer tief eingegrabener Angstnester, die alles und jeden trafen, die auch nur den Kopf aus der Deckung nahmen. Dann wieder der Geruch des Meeres, er, wie er Hand in Hand mit ihr an einem Strand entlang geht, die Kinder in einem heilsamen Abstand, aber laut und voller Bewegung, wie sehr ihre Freude zu ihnen herüberstrahlt. Das sind Zustände, die Abstand schaffen. Auf diesen Abstand freute sie sich, bog sich deshalb nach allen Seiten, um es recht zu machen, sanft zu sein, wohlwollend und gerecht, immer im Konflikt mit einem inneren Vulkan. Diesem verbot sie, bei Todesstrafe auszubrechen, und wenn sie einmal nahe daran war, drückte sie Hände, strich über Köpfe, suchte den körperlichen Kontakt, um darin jene Zärtlichkeit zu finden, in der sie einst geboren worden war. So hatte er ihren Körper noch nie gesehen. Immer war da eine Zierlichkeit gewesen, ein einsames Gewächs zwischen dem Unkraut der Gewöhnlichkeit. Wie schön es blühte, Rosen, Nelken, Tulpen, fern an den Hängen wuchernder Gärten. Doch er hielt Abstand, war sich nie gewiss. In ihrer Körperpflege war jene Sicherheit versteckt, ja, kam manchmal mit einer drohenden Gebärde zum Vorschein, die ihn zurückstieß. Nicht so, dass er sie nicht mehr berühren wollte, im Gegenteil, ein Sog entstand. Doch ihre Reinlichkeit war wie eine Ordensregel der Vernunft, die ihn zurückhielt. Sie lächelte dann verschwiegen und lenkte das Gespräch in eine verwirrende Vielfalt. Sie wollte nicht Punkt sein oder Zentrum seiner Wahrnehmung. Sie wollte sich nur zeitweise zu erkennen geben, dadurch, dass sie ihren Körper in seine Wünsche stellte, wie ein Angebot, das man einem lieben Freund macht, weil dieser unaufhörlich drängte. Selten einmal kam sie von allein, stellte sich ihm wie ein Freund eher, und sie trieb es wissentlich, wollte sie fein sein, zumindest rätselhaft und fremd. Sie nannte es Spannung, die zu einer Liebe gehörte, aber meinte sie nicht in Wirklichkeit Macht über ihn zu haben? Damit er regelmäßig über ihre Rätselhaftigkeit stolperte und sich unheilbare Wunden holte, tat man ihr Unrecht damit, stellte er sich die Frage, wusste er überhaupt davon? Denn er schien sich abzufinden, empfand wohl auch Lust dabei und erklärte es sich als Fraulichkeit, die doch den Männern immer verschlossen blieb. Er rettete sich in die Floskeln des allgemeinen Diskurses, der schon Jahrhunderte geprägte und unauslöschlich in den Körpern verankert war. Darin wiegte er sich wie ein unbeschwertes Kind, es gab ihm Kraft und Widerstand. Doch wenn sie sich von ihm wegdrehte, wenn sie zärtlich über ihre Schultern fuhr, wenn sie mit Kraft und Liebe eine Schönheit erzwingen wollte, die ihr gemäß schien, war da jener Zweifel, der immer Anfang und Ende ist. Auch bei ihnen. Manchmal ist es so, dass das Glück in den Kammern des Unglücks verharrt. Es ist ein hartes, ein strenges Verharren und es bedarf schon eines starken Willens, Schlösser zu öffnen, Türen zu brechen oder mit einer natürlichen Eleganz andere Öffnungen zu finden, die zu Zugängen werden, hinein in ein anderes Gefühl, das Ketten sprengt, Räume auflöst, Gedanken adelt, die das eigene Leben zum Blühen bringen und es nicht verwerfen. So ist ein Hin und Her, der Austausch von Argumenten nur der Reiz eines Wunsches, ausgeglichen zu werden. Es sehen sich Menschen an, dabei sind es Räume, die ineinander übergehen. Die Sinne sind Brücken, Straßen, Wege, Rinnsale der Ahnungen. In einem Miteinander werden sie zu guten Geistern, nie beschreibbar, doch welches Herz ginge nicht auf dabei. Über einen Zeitraum hinweg haben sie sich nicht gesehen. Aneinander gedacht schon, auch geträumt, aber nicht aus Liebe, sondern weil sie viele Jahre zusammengelebt hatten und nun schon lange getrennt sind. Also war der eine Mensch im anderen verankert. Sie hatten nicht einmal viel gestritten damals oder dass sie sich auseinandergelebt hätten. Es war eher ein sich Verlieren. Und in diesem Verlieren blieben eben Restbestände zurück. Kleine Ausschnitte, man könnte es verfilmte Kurzgeschichten nennen, in denen beide eine, wie würde er es nennen, eine hervorragende Rolle spielten. Also waren diese Erinnerungen nicht so leicht zu vergessen, im Gegenteil. Ihr späteres Leben wurde dadurch stabilisiert. Lange schon leben beide in einer neuen Beziehung, mehr oder weniger glücklich, aber doch aushaltbar, manchmal sogar stimulierend, manchmal sogar bis über den Tod hinaus. Dieser Gedanke kam ihr früher nie, sie ist eine leichtgesinnte Frau, die mit groben, aber kräftigen Zügen durch ihr Leben geht. Er dagegen war immer der Taucher, jener, der unter ihr beobachtete, wie sie Fahrt gewann. Lange konnte er die Luft anhalten und wenn er dann prustend an die Oberfläche kam, hörte er ihr bewunderndes Lachen. Nie konnte er ergründen, wofür sie ihn bewunderte. War es, dass er so lange die Luft anhalten konnte, oder war es sein Wagemut, überhaupt sein Heil unter der Oberfläche zu suchen? Das Spiel wurde mit der Zeit schal. Er lebte in seinen Ahnungen fort, sie holte sich unaufhörlich Wunden durch ihr forsches, bisweilen selbstverletzendes Gehabe. Nicht fraulich, sondern männlich, eine Äquidistante, ein unheilvoller Abstand zu ihrem Bild von einem Mann, das sie sich ausgesucht hat, als wäre es in einem Warenkatalog abgebildet. Er war es nicht, den sie fand. Eher einen Konkurrenten zu ihm, einen Feind, den es zu bekämpfen galt. So begann der Streit, das voneinander wegbewegen, das sich verlieren. Jetzt, wenn sie voneinander träumen oder wenn der eine im geistigen Auge des anderen auftaucht, meist unvorbereitet, aber doch mit einem wohltuenden Gefühl, bleibt eine Kraft, eine geheimnisvolle Kraft für einen kurzen Moment bestehen, aus der sie eine rätselhafte Sicherheit gewinnen. Würden sie diese, wenn sie sich treffen, erinnern? Es gab Tage, an denen sie nichts voneinander wissen wollten. Die einen hielten sich da auf, die anderen dort. Eine ahnungsvolle Spannung war entstanden. Niemand wusste so genau, woher diese Spannungen herrührten, doch sie waren da. Dann verhielten sich Menschen auf einmal, als würden sie auf einer Reise sein, packten schon lange gehegte Gedanken in einen alten Koffer, in dem sie ihr bisheriges Leben hineingelegt hatten, in der Hoffnung, noch einmal woanders anzukommen. Sie sorgten dafür, zumindest die Frauen, dass der Koffer gründlich gelüftet war, bevor ihre Gedanken darin Platz fanden. Die Männer eher nachlässig, ignorierten den muffigen Geruch, fanden darin sogar so etwas wie Heimat, einen Standpunkt, von dem sie aus eine neue oder wenigstens andere Sicht erhofften. Diese trat dann auch mehr oder weniger ein. Dann kam das Gerücht auf, man solle doch nicht immer zwischen Männer und Frauen unterscheiden. Die einen täten nur dies, die anderen nur das. Eine unmögliche Grundhaltung sei dies, eine altmodische, ja eine fast revolutionäre Stimmung entstand, ein grundsätzliches Einvernehmen stellte sich ein, sie nahmen sich an den Händen und marschierten, als ob sie Soldaten wären, einem neuen Horizont entgegen. Aber sogleich missfiel ihnen das Pathos, und auch dass jemand Soldaten ins Spiel gebracht hätte, kam im Großen und Ganzen nicht an. Nur vereinzelt meldeten sich Einzelkämpferdamen und Einzelkämpferherren, wollten mit Fallschirmen ein neues Leben beginnen, vermuteten sie doch bei den unvermeidlichen Stürzen hart zu landen. Doch das waren wenige, ängstliche, mutlos in Schrebergärten sitzende Einzelne, nicht Leute, die, sobald sie zur Menge werden, Träume Wirklichkeit werden lassen. Diese nahmen gemütlich den Einwand an, versagten sich das Militärische und das Stechschritt wurde zu einem Synkopenschritt. Fast schleppend bewegten sie sich vorwärts. Nur die Sprache, die sich entwickelte, war eine gemeinsame, eine, in der beide Nischen fanden, gleiche Nischen, in denen sie sich neu begreifen lernten. So entstand etwas Neues, noch nicht beschriebenes, anderes. Erst im Nachhinein, was für eine schöne Perspektive, wird eine Erzählung daraus. Er sah ihr zu. Sie bewegte sich vor ihm, als sei nichts geschehen. Unbemerkt von ihm übte sie den gleichgültigen Seitenblick. Es gelang ihr schwer. Sie hatte ihn betrogen. Es hatte langsam begonnen, er, der Fremde, drängte, wurde allmählich Maß und Gedanke, setzte sich in ihr fest, als besitze er einen Garten, eine Festung. Er fühlte sich wohl als Krieger. Manchmal, wenn sie seine Energie bewunderte und zugleich seine derbe Vulgarität abstieß, geriet sie in ein Ungefähr der Unentschlossenheit. Ihr Mann sah, wie sie den Tisch deckte, stumm, selbstsicher und von ihm abgewandt. Aus ihrer Sicht war ihr Mann nur ein Hintergrundgespräch, eines, in dem man sich vergewissert, noch zusammenzugehören. Mehr Gesten als Worte waren in diesen Gedanken wichtig. Also lehnte sie sich an das Gerüst ihrer Ehe, das sie noch für robust hielt, hatte es doch schon so manchen Sturm überlebt. Ehestürme, dachte sie und lächelte. Dann sah sie ihn an, sah, wie er so dasaß, wie er gelangweilt tat, wie er mit den Händen spielte, sich umsah, als bedrohe ihn irgendetwas. Dann hob er den Blick, suchte den ihren. Sie wandte sich erschrocken ab. Sie fühlte sich ertappt, stellte mit einer sanften Bewegung einen Teller auf den Tisch. Es fühlte sich weich an. Die Tischdecke dämpfte den sanften Aufprall. Sie fühlte sich auf einmal wohl. Sein brennender Blick hatte sich in ihrer gemeinsamen Vergangenheit aufgelöst. Das war ihr Traum. Er sagte etwas. Sie lachte und das Bild ihres Liebhabers stach in ihre Vorstellung wie ein Degen in das Herz eines Feindes. War sie der Feind? Ihr schlechtes Gewissen zerriss sie. Sie atmete schwer. Dann dachte sie an das Essen, an die Töpfe auf dem Herd, den Salat, der noch angemacht werden musste, weg von ihm, hin zu ihm. Sie verbot es, sich zu vergleichen, aber es gelang ihr natürlich nicht. Es ergab sich ein seltsames Patt, eines, dass sie noch mehr verunsicherte, als wenn sie beide lieben würde. Denn das tat sie nicht. Beide füllten in ihr Räume aus, die leer standen, immer schon leer gestanden hatten. Der Sog der Leere zog Männer an, um diese Räume zu bewohnen, mehr auch nicht. Denn sie verstand Liebe als Abhängigkeit, und das ertrug sie nicht. Eine eigentümliche Freiheit hatte sich ihrer bemächtigt. Die wollte sie sich erhalten, und es gelang ihr. Meistens fühlte sie sich frisch und unabhängig in ihren vielen Beziehungen. Auch als sie heiratete, glaubte, den richtigen gefunden zu haben, fühlte sie nur diesen Raum oder auch Zimmergefühl, in dem sie vorhanden war, existierte, sich hingab, aber auch eine Fremde blieb für ihn, eine, die Geheimnisse brauchte, um es auszuhalten, mit einem Mann zusammenzuleben. So war ihre Sprache und seine glich sich an. Der Dritte nun, der dazwischen schlug wie ein Axthieb, kündigte mit seinem Körper Veränderungen an, die sie einerseits verunsicherten, andererseits aber auch betörten, neugierig machten, zu Brüchen bereit. Dann aßen sie, beredt zuerst die üblichen Floskeln wie Zahnstocher benutzend, dann blieben sie noch ein wenig sitzen. Ihre Blicke trafen sich einmal etwas länger, so dass ein beiderseitiges Erkennen möglich schien. Doch der Augenblick verstrich wie eine Wolke, die die Sonne verdeckt. Dann stand er auf, ging leisen Schrittes aus dem Zimmer und schloss sanft die Tür, so als wolle er sie nicht aus ihren Träumen wecken. Was war es, was ihn anzog, was sie so unersetzbar für ihn machte? Und er schauderte vor diesem absoluten Gedanken. Doch es war so, und er kämpfte wie ein Löwe dagegen an. Dann löste er sich auch wieder, gab sich seinen Gefühlen hin, bot ihr seine Fülle und Leere an, so dass sie, aus welchen Gründen auch immer, mit ihrer eigenen Fülle und Leere sie in ein gemeinsames Gleichgewicht hob. Er fragte sich, ob nur er so fühlte oder ob sie auch so ein Gleichgewichtsgefühl brauchte und für sich einforderte. Er traute sich nicht, sie zu fragen, zu viel glaubte er dadurch zerstört, zu viel unwiederbringlich verloren. Also verharrte er in einer bisweilen unerträglichen Spannung. Er glaubte sich nicht abhängig, spürte eher eine luftige Freiheit, wenn sie zusammen waren. Das betörte ihn. Dieses körperliche Zusammenspiel, dieses Ergänzen und Vollenden. Wie klar ihm das war, wie gerne sah er sie an, wie gerne sprach er mit ihr, wie gerne berührte er sie. Darin lagen all sein Kummer und all seine Freude. Und wieder bezwang er sich, solche Gedanken nicht zu denken, denn er wusste ob ihrer Schwere, und er wollte kein Gewicht an ihrer Seele sein. Das ertrüge er nicht. Er wollte sie leicht wissen, wie eine Feder, und er sah auch immer wieder in ihr Gesicht, um diese Leichtigkeit zu sehen. Vielleicht war das seine größte Sehnsucht. Oft entdeckte er sie, oft verlor sie sich in der Alltäglichkeit, und eine große Angst befiel ihn dann. Er wurde zitternd und böse, beherrschte sich aber, denn manchmal könnte er zuschlagen, könnte Täter und Opfer, könnte Soldat auf einer Anhöhe sein, der seine Gegner erwartet. Irgendwann glaubte er sie unberührbar. Als sie seine Göttin war, brachte er sich um. Sie hatte die Enge gewählt, irgendwann. Es kam aus den Zusammenhängen ihres Lebens. Kleine Kanäle waren übrig geblieben. Auf denen fuhr sie durch das Leben, in einen Einbaum des Glücks geklemmt, mit dem Ruder der Existenz, das sie zwar vorwärts brachte, aber mühsam, da sie sich entschieden hatte, gegen die Strömung zu rudern. Nur in welcher Flüssigkeit befand sie sich? Waren es ihre Gefühle, ihre Hoffnungen, ihre Niederlagen? So genau wusste sie es nicht. Das machte sie unsicher. Sie begann, sich an Menschen zu klammern. Wie einfach es begann, wie betörend für sie und die anderen. Als läge alles in weiter Ferne, was sie bedrückte. Ein wenig wie eine Spinne, die ein Netz spinnt. Irgendwann saß sie nur noch da und wartete auf Vibrationen der anderen. Ob Mann oder Frau, war ihr gleichgültig. Es kam auf jene Bewegung an, die sie zu Opfern machte. Dann das Verpuppen, jene Kanäle, die nun zu Spinnfäden wurden, umschlossen die Opfer. Ihre Enge wurde die Enge der anderen. Irgendwann ertrug sie keine Bewegung mehr. Irgendwann entstand der absolute Stillstand. Nur der Wind des Zweifels machte noch zitternd. Dann brach alles auseinander, die Hand ihrer Ängste zerschlug das Netz und die Spinne floh in die Nische des Unglücks. Sie hatten einen Pakt geschlossen. In ihren ersten Treffen war noch die Rede von Gemeinsamkeit, Liebe, Verwundbarkeit, verbrämt in einem hellen Lachen und einem beiläufigen Augenzwinkern. So kamen sie sich näher, hoben einander auf Schilder, sprachen zu Menschenansammlungen, als wollten sie erklären, dass sie beide zusammengehörten. Diese Begründungen eröffneten kleine Rinnsale, Wege, auf denen sie ihr Projekt, wie sie es nannten, entwarfen. Der erste Antrieb war wohl die unbestimmte Angst vor dem anderen, ein rätselhaftes Unterlegenheitsgefühl, das beide voneinander hatten. Daraus wuchs eine Idee, nämlich die Idee des gemeinsamen Erfolges. Sie erzählten sich Situationen, in denen sie maßgebliche Rollen inne hatten. Also nicht irgendwo helfend am Rand, damit zufrieden, ein Teil eines Ganzen zu sein. Sie wollten Gänse schaffen und an der Spitze stehen. Sie wollten herabsehen. Sie traten ein in eine Geschichte, in ihre, und sie versuchten mit aller Gewalt, die Geschichte der anderen draußen zu halten oder so einzubauen, dass es ihnen nützte. Sie küssten sich irgendwann nicht mehr, weil sie einander spüren, eine Gemeinschaft herstellen wollten, sondern nur noch, wenn es eine Erfolgsmeldung zu verzeichnen gab. Als sie sich über die Jahre in ihren Firmen hochgearbeitet und leidende Stellen inne hatten, feierten sie jede Beförderung mit einem heftigen Beischlaf. Zitternd lösten sie sich voneinander. Ihre Liebe wurde zu einem Kunstwerk, abstrakt und unergründlich. Sie wussten von ihrer Liebe eine Tiefe, die nicht melancholisch machte, sondern hart und selbstgerecht. Sie legten sich Rüstungen an. Sie sahen sich an wie Fremde und erkannten sich nur noch, wenn der eine den anderen übertraf. Schleichend erhob sich der Konkurrenzgedanke aus der Grube ihrer Beziehung. Sie konnten nicht mehr unterscheiden zwischen dem eigenen Partner und dem Kollegen, den es galt auszuschalten. Wie hatten sie gelacht, als jene am Boden lagen, schlürften am Sektkelch des Erfolges. Jetzt lagen sie voreinander auf dem Boden, verletzt, stumm und unzusagbar böse. Gewalträume entstanden. Sie füllten sich mit Sätze, die sie sich an den Kopf warfen. Erste Schläge folgten, scharfe Worte, die Gefühle aufrissen, aus denen blutend die Gestalt des jeweils anderen erwuchs, ein Leichnam der Unschuld. Er hatte immer das Gefühl, ihm fehle etwas. Schon als Kind hob er suchend den Blick und fand nie, was er suchte. Er fühlte sich allein. Auch die Dinge, die ihm angeboten wurden, ein Fahrrad zum Beispiel oder ein Fußball, mit denen er lernte umzugehen, brachte nicht die erhoffte Beruhigung. Im Gegenteil, alles, was er da fühlte im Umgang mit den Dingen, zerrte an seiner Konstitution wie ein Hund an einem Stück Fleisch. Nur sättigte es ihn nicht. Es liebt der Hunger, denn im Gegensatz zu dem Hund, der seine Beute irgendwann hinunterschlingt, war er dazu verdammt, ewig zu zerren, zu reißen, als ob er sich von etwas lösen müsste, das er nicht klar erkennen konnte. Er machte ein Geheimnis daraus. Dann wurde er erwachsen. Plötzlich erhob sich sein Land vor ihm, als wäre es eine Insel, die aus dem Meer auftaucht. Imposant war das Rauschen, die Gischt und die spätere Ruhe, mit der die Insel auf dem Meer schwamm. Also betrat er sie. Gleich kamen ihm Menschen entgegen, machten ihm Angebote, beruhigten oder stachelten ihn an. Er bildete sich eine Meinung. Das Land, das nun sein Land wurde, brachte in ihm zuerst ein Gestänge an, lose miteinander verbunden. Dann führte er selbst Streben ein, die es versteiften, fühlte irgendwann, als er 30 wurde, eine zuerst flüssige Masse, wahrscheinlich Ängste und Begeisterungen, in die einzelnen Nischenräume, verwinkelten Ecken. Diese wurden allmählich fest, härteten dann aus und machten ihn unbeweglich. Sein Land wurde seine Seele. Durch seine Unbeweglichkeit stand er immer nur da, nichts konnte ihn verrücken. Menschen, die versuchten, ihm sein Land mit Worten auszureden, behandelte er mit niedergeschlagenen Lidern und verkniffenem Mund. Menschen, die, wie er, das Meeresrauschen der Insel hörten, schloss er in sein Herz wie Geschwister. Es entstand eine Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft war er ein Sandkorn neben einem anderen. Doch fühlend tat er sich wie ein Prinz, der einem Prinzen seine Ländereien zeigt. Er glaubte sich durch sein Land geadelt. Also begann er zu glauben. Dann entdeckte er die Andersgläubigen. Ein bisschen wurde er auch darauf hingewiesen, denn es gab inzwischen sehr viele Gläubige und sie hatten das seltsame Bedürfnis, anderen mitzuteilen, wie gläubig sie selber waren. Und dass es unmöglich sei, andersgläubig zu sein, zumal im eigenen Land, das einem ja gehört. Man hat ja mit seinem Leben dafür bezahlt. So sagten sie es nicht, denn so verstanden sie es nicht. Sie liebten ihr Land, wie sie sich selbst lieben. Sie machten da keinen Unterschied. Eines Tages entstand eine bedrohliche Enge, eine, die sie selbst verursacht hatten, ohne zu merken, dass sie die Ursache waren. Das ist immer so, wenn sich etwas zusammenzieht. Gleich fühlten sie sich bedroht, alle auf ihrer Insel standen auf einmal auf. Mann, Frau, Kind, aufrecht standen sie da, sie uniformierten sich, ein raunendes Wohlgefühlssummen ging durch die Menge, dann der Aufmarsch, dann die Lieder, dann der Tod. Als es begann, stand er da wie eine Fahne, als es endete, war er ein weinendes Kind. Fehlen tat ihm nichts mehr. Erhaben wollte sie sein. Sie stand auch da, unverfroren, unbekümmert, frech. Doch niemand hörte sie, sah sie, wollte mit ihr sprechen. Sie stellte dann ihren Körper in den Vordergrund. Was heißt Vordergrund? Es war ein Hinaushalten in einen Abgrund. Wer war die Klippe? Dann sah sie ein Auge, einen Mund, ja, auch die Ohren waren, als könne man etwas sagen, das sie aufnehmen. Dann der Körper leicht und schwer zugleich, eben jene Spannung, die in ihr selbst eine oft unheimliche, aber eben auch sanfte Wirklichkeit auslöste, in der sie schwamm wie im warmen Wasser einer der Gesundheit verpflichteten Therme. Sind nicht Menschen gerade dort heimisch? Auch sie fühlte sich auf einmal heimisch, obwohl sie noch kein Wort aus diesem Mund gehört hat. Allein durch sein Dasein, durch sein Hiersein, durch sein unablässiges Interesse an ihr, nicht unbedingt als Frau, sondern als etwas, das zu einem Ganzen werden könnte. Sind nicht Hoffnungen so sie, als sie die ersten Worte wechselten, nur Ausreden, um überleben zu können? Er verstummte, er hielt den Atem an und verbeugte sich vor ihr. »Sie sind eine Königin«, sagte er noch, bevor er ihre Hand küsste und sie mitnahm. »Wie ein Scharlatan«, dachte sie noch und lächelte. »Warte, wenn wir gemeinsam leben, werden wir die Worte beim Wort nehmen müssen.« Und das empfand sie nicht als eine Drohung, sondern als ein Glücksversprechen. »Eben Punkte«, dachte ein anderer, »die durch ihre innere Sprengkraft explodieren.« Hatte er Angst um sie? Sie war weit weg, sie hatte sich entschlossen, irgendwo zu sein. Belasse es dabei, hat sie mit Wut gesagt. Belasse es bei dem Irgendwo. Er konnte es nicht ertragen, er ist ihr Bruder, er ist nie stumm. Das weiß sie auch und streicht sanft seine Wange. Was sind schon Beschützerinstinkte? Doch nur ein Gefängnis, aus dem man selbst nicht entfliehen kann. Lass mich leben, sagte sie noch und wandte sich von ihm ab. Er wollte es zuerst nicht wahrhaben. Ja, in seiner Fantasie erbrachen sich Bedrohungsszenarien, die niemals wirklich werden. Er will die Wirklichkeit nicht, er will mich beschützen aus Eitelkeit. Und aus Angst, fügt er hinzu in ihren Gedanken. Ja, ja, du hast ja recht, doch lass mich los. Lass meine Hände los, meinen Leib, meinen Geist.